Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Samuel Bosch ist heute 23 Jahre alt. Und vor 5 Jahren ist Samuel in den Altdorfer Wald gezogen. Er hat dort mit anderen Menschen zusammen eine kleine Baumhaussiedlung eröffnet und protestiert seit 5 Jahren am Stück, 365 Tage die Woche, in seinem Baumhaus dafür, dass der Altdorfer Wald nicht abgeholzt wird für eine Kiesgrube, sondern erhalten bleibt. 5 Jahre lebt dieser Mann jetzt schon in einem Baumhaus und hat eigentlich seine komplette jungen Erwachsenenzeit in diesen Protest gesteckt. 2022, 2023 gab es so ein Unwort, das in den Medien immer wieder kursiert ist, ein Wort, das ganz viel Emotionen ausgelöst hat. Junge Menschen, die aus Protest gegen die Klimaerwärmung und gegen fossile Brennstoffe sich mit Sekundenkleber auf den Asphalt geklebt haben, um ganze Autobahnwege und Verkehrswege lahmzulegen, und hunderte Polizisten mussten geschult werden, wie man die wieder sauber von der Straße kratzen kann. Und wenn wir auf die Klimaprotestbewegung schauen, dann fallen mir ganz viele Dinge ein und ich könnte mich über Sachen lustig machen oder finde manches echt übertrieben, gerade wenn es in Richtung Klimaterrorismus geht, finde manches echt einfach überzogen und eine Panikmache, die ich nicht verständlich finde, weil dieser Planet sowieso ein Ablaufdatum hat, weil Jesus gesagt hat, ich mache ihn sowieso neu und dieser Planet ist auf Recycling angelegt und irgendwann muss halt der Moment auch kommen, wo er recycelt wird. Aber es gibt auch eine Sache, die ich aus diesen beiden Stories, die ich gerade mitgebracht habe, lernen kann. Und ich glaube, das ist immer ein weiser Umgang mit Menschen, die uns nerven oder die uns sehr extrem vorkommen, mit einem Blick drauf zu gucken und zu fragen, was kann ich von diesen Leuten lernen? Gibt es da etwas? Und die Frage, die ich jetzt stelle, ist, was könnten wir als Gemeinde von einem Samuel Bosch oder von einer Klimakleberbewegung lernen? Was könnten wir lernen? Come on. Also wenn ich mir diese Leute anschaue, ein 18-jähriger Mann, der alles hinter sich lässt und zusammen mit Mäusen und Kellerasseln im Wald leben will, um ein paar Bäume zu retten, dann ist das pure Leidenschaft und Hingabe, oder? Oder wenn Menschen bereit sind, ihre Hände an Asphalt zu kleben, nur um ein paar Autos aufzuhalten, dann ist das pure Leidenschaft, die man hier sieht, oder? Und ich glaube, wir können von dieser Klimaprotestbewegung Leidenschaft lernen, weil sie Leidenschaft auf eine Art und Weise leben, die ansteckend ist, die aber auch herausfordernd ist. Sie haben Leidenschaft für eine Sache, die ihnen so wichtig ist, dass sie bereit sind, andere Prioritäten dem unterzuordnen. Ralph Waldo Emerson hat mal gesagt, nichts Großes wurde je ohne Begeisterung erreicht. Und ich glaube, da steckt viel drin, oder? Also wenn du Großes bewegen, Großes erreichen möchtest, dann brauchst du eine Portion Begeisterung und Leidenschaft dafür, sonst bringt es das nicht. Sonst bist du nicht in der Lage, Dürrephasen durchzustehen. Sonst bist du nicht in der Lage, für eine Sache zu leiden. Dafür brauchst du Leidenschaft. Eine Begeisterung, die Leiden in Kauf nimmt für ein höheres Ziel. Mich hat eine Geschichte von Michelangelo begeistert, in der Leidenschaft so sichtbar wird, wie wir sie auch als Jesus-Nachfolger leben können. Dieser Michelangelo hat den Auftrag bekommen vom Vatikan, die Decke einer kleinen Kapelle zu gestalten. Eigentlich hätte er einen viel größeren Auftrag bekommen sollen, das Geld war knapp, also wurde es eine kleine Kapelle. Und er hat für diese Kapelle den Auftrag bekommen, die 12 Jünger Jesu an die Decke zu malen. Und er hat angefangen, das Ding zu planen. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie es aussehen kann. Und hat losgelegt und aus 12 Jüngern wurden über 400 Personen. verschiedene Szenen aus den Büchern Mose, die 12 Jünger und noch viel, viel mehr. Und dieser Mann hat jahrelang auf Gerüsten unter der Decke der Sixtinischen Kapelle gelegen und bei ganz, ganz schwachem Licht über 400 Personen gemalt. Und als er mit der Aufgabe fertig ist, bekommt er riesigen Applaus. Leute sind begeistert über den Detailreichtum der Sixtinischen Kapelle. Und er sagt, nach diesen Arbeitsjahren, in denen er leidenschaftlich gemalt hat, nach diesen harten Jahren, in denen ich mehr als 400 Figuren gemalt habe, fühle ich mich so alt und müde wie der Prophet Jeremia. Ich bin erst 37 Jahre, sehe aber so alt aus, dass selbst meine Freunde mich nicht mehr wiedererkennen. Und dann wird er gefragt, warum machst du das? Warum hast du selbst in den dunkelsten Ecken der Kapelle, in die kein Mensch hinschauen wird, warum hast du selbst da Figuren mit so einem Detailreichtum gezeichnet wie an den prominentesten Stellen? Und dann sagt er, Menschen sehen es vielleicht nicht, aber Gott wird es sehen. Wow, das ist eine Leidenschaft, oder? Und als Kirche haben wir gesagt, wir wollen gerne leidenschaftlich leben, wir wollen gerne leidenschaftlich unterwegs sein. Es ist eine Haltung, für die wir uns committen, für die wir uns entscheiden. Leidenschaft für Jesus, Leidenschaft für seine Mission. Und ich möchte heute gemeinsam mit dir drei Fragen beantworten. Erstens, über was für eine Leidenschaft reden wir, wenn wir darüber sprechen, dass wir leidenschaftlich als Kirche sein wollen? Zweitens, warum sollten wir überhaupt leidenschaftlich sein? Und drittens, wie sieht Leidenschaft im Alltag aus? Jesus erzählt im Matthäusevangelium zwei Gleichnisse, die direkt hintereinander kommen. Und es sind zwei Gleichnisse, die im Kerngedanken uns etwas über Leidenschaft beibringen werden. Also wir lernen heute von Klimagegnern, Klimaprotestfreunden. Klimagegner sind es ja nicht, die sind ja für das Klima, Klimaliebhaber. Und wir lernen heute von Matthäus, einem Jesusliebhaber. Und Matthäus hat im Matthäus 14, Vers 44 bis 46 diese beiden Gleichnisse erzählt, die ich gerne vorlesen möchte. Mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, das ist ein Satzkonstrukt, den Jesus ganz oft benutzt, im Reich Gottes, in dem Reich, das vom Himmel geprägt ist, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder. Dann geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Mit diesem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Bevor wir in den Inhalt der Gleichnisse reinsteigen, erstmal eine Grundbemerkung dazu, wie lesen wir die Gleichnisse, die wir im Neuen Testament finden. Also erstens, Jesus hat Gleichnisse als erfundene Geschichten erzählt, um bei seinen Hörern eine Reaktion herauszufordern. Also Jesus erzählt Gleichnisse nicht, damit Menschen ihm zuhören und sagen, aha, so ist es, sondern er erzählt diese Gleichnisse, sodass Menschen weggehen und sagen, aha, so will ich jetzt leben. Das ist schon mal wichtig. Also dieses Gleichnis, das will uns nicht informieren, sondern das will, dass wir in eine Aktion kommen, dass wir den nächsten Schritt gehen. Und wenn wir dann die Gleichnisse von Jesus anschauen, dann gibt es so in der Auslegung zwei Extrempositionen, wie man mit Gleichnissen umgeht. Die eine Extremposition ist, dass man jeden Grashalm, die Farbe jedes Gewandes und jeden Minisatz und jede Minibewerkung interpretiert und ihm irgendeine Bedeutung zugibt. Und jedes Gleichnis damit 1000 verschiedene Bedeutungsaspekte hat und 1000 Dinge, die man beachten könnte. Das ist der Extrempol Nummer 1. Und die Extremposition Nummer 2 ist, dass man sagt, na, Jesus wollte ja eine Reaktion herausfordern, also kann jedes Gleichnis nur eine Hauptaussage haben. Merkt ihr? Also der eine Pol ist, ein Gleichnis hat ganz viele Aussagen und jeder Grashalm und jedes Gewand und jeder Ring und jedes Wort muss ausgelegt werden, hat eine besondere Bedeutung und der Acker ist Israel und die Perle ist das und das. Und das andere ist, nö, es gibt nur eine Sache. Und von dem, wie ich bisher jetzt die Gleichnisse gelesen habe und wie ich es verstehe, ist es so, dass wir uns irgendwo in der Mitte befinden. Es gibt Gleichnisse, die haben sehr wohl nur eine einzige klare Aussage und Jesus will eine klare Sache bezwecken damit. Und dann gibt es aber andere Gleichnisse und das sind in der Regel die Gleichnisse mit mehreren Hauptfiguren. Da hat jede Hauptfigur eine Hauptaussage, mit der Jesus eine Reaktion fordert. Wie zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Hauptaussage ist, der Himmel freut sich darüber, dass Menschen, die gesündigt haben, zurückkommen. Und dann gibt es aber die Hauptfigur des Vaters, wo wir die klare Aussage haben, Gott ist der liebende Vater, der mit offenen Armen dasteht. Dann haben wir die Hauptfigur des verlorenen Sohnes, der zurückkommt und der seine Scham überwindet. Und wir haben die Hauptfigur des älteren Sohnes, der die ganze Zeit im Haus ist, der aber nicht das nutzt, was der Vater ihm geschenkt hat. Drei Hauptfiguren, drei Aussagen, drei Reaktionen, die Jesus bezwecken will. So, wie ist es jetzt aber hier? Wir haben ein Doppelgleichnis, zwei Gleichnisse, die aufeinander folgen und die das gleiche Motiv so haben, oder? Wir haben einmal die Hauptperson, dass ein Mann einen Schatz im Acker findet. Und dann haben wir einen Kaufmann, der nach einer schönen Perle sucht und überraschend die schönste Perle der ganzen Welt findet. Also wir haben zwei Personen, die eigentlich das Gleiche tun und die dann mit gleichen Worten in Aktion kommen. Sie gehen nach Hause, verkaufen alles, geben das, was sie haben, um das Wertvolle zu bekommen und freuen sich darüber. Deswegen sind diese beiden Gleichnisse hintereinander eigentlich eine Hauptaussage mit leichten Nuancen, mit leichten Dingen, die Jesus noch mit reingibt. So, was ist die Hauptaussage dieses Doppelgleichnisses? Die Hauptaussage ist die, es gibt einen unglaublich wertvollen Schatz, den du überraschend finden kannst, ohne dass es deine Leistung ist, die dich zum Finden bringt. Es passiert einfach. Und der Wert dieses Schatzes bringt dich an den Punkt, dass du alles andere dafür aufgibst. Das ist das, was wir lesen, oder? Sie finden etwas unglaublich Wertvolles, lassen alles andere zurück, um das Wertvolle zu bekommen. Und Jesus erzählt diese Gleichnisse, um eins klar zu machen. Um das Wertvolle zu bekommen, das Jesus dir schenken will, musst du bereit sein, alles andere aufzugeben. Um das Wertvolle bekommen zu können, was Jesus dir im Evangelium in seiner Gnade anbietet, diesen Schatz musst du alles andere dafür aufgeben. Und deswegen ist mein erster Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte aus diesem Gleichnis, mein Alles für alles von Jesus. Alles von Jesus kann ich nur bekommen, wenn ich bereit bin, alles von mir zu geben. Und ich habe mal zwei Stimmen aus dem Neuen Testament mitgebracht, einmal Petrus und einmal Paulus, die es auf unterschiedliche Art und Weise beschreiben. In seiner göttlichen Macht hat Gott uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott gebrauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Begierde verfallen ist. Hey, mit Jesus hat Gott uns das Wertvollste und das Größte überhaupt geschenkt. Wir dürfen mehr so werden wie er. Wir dürfen ihn mehr und mehr widerspiegeln auf dieser Erde. Wir sind reich beschenkt. Amen. Und Paulus in Philipper 3, Vers 7, der findet diese Worte dafür. Früher hielt ich diese Dinge, und er redet über ein Leben vor Jesus, wo er ganz stark dafür gekämpft hat, von Menschen anerkannt zu werden und alles richtig zu machen. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus soll mein Gewinn sein und in ihm möchte ich gefunden werden. Was ist dieser wertvolle Schatz? Was ist diese Perle, um die es in diesem Gleichnis geht? Ist es der Schatz, den wir durch Jesus bekommen können? Es ist eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott, dem Vater. Es ist absolute Vergebung meiner Schuld. Gott räumt mit meiner Biografie. Gott räumt mit meiner Vergangenheit auf. Es ist vollkommene Sicherheit für ein Leben nach dem Tod. Es ist eine neue Identität, die nicht auf meiner Leistung beruht, sondern die darauf beruht, dass Gott mich liebt und mich kennt und mich feiert und will, dass es mir gut geht. Das Geschenk ist, dass Gott all das in meinem Leben heilen und gesund machen will, was durch meine Sünde, aber auch durch die Sünde anderer Menschen kaputt gegangen ist. Das ist dieser unschätzbar große Schatz, der im Acker verborgen ist oder diese Perle, die man finden kann. Und dieses alles von Jesus ist um ein weites größer als alles, was ich sonst irgendwie bekommen kann. Ist um ein weites größer als alles, was ich sonst habe. Das ist das, was dieses Gleichnis hier sagt. Die mussten alles verkaufen, was sie hatten. Und nur dadurch haben sie diesen wertvollen Schatz bekommen. Also wenn ich alles von Jesus haben will, muss ich bereit sein, alles von mir zu geben. Wenn ich seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, das Kind Gottes sein, den Heiligen Geist, wenn ich das bekommen will, dann braucht es von meiner Seite die Bereitschaft, alles andere zu verkaufen, alles andere aufzugeben. Deswegen reden wir in unserer Gemeinde hier ganz oft über ein Lebensübergabegebet und fragen dich, ob du dein Leben schon Jesus gegeben hast, weil das genau das ist, worum es im Wort Gottes geht und wo es bei Jesus geht. All das können wir nur bekommen, wenn wir Jesus vertrauen und wenn wir unser altes Leben ihm geben, sodass er uns neues Leben schenken kann. Um alles von Jesus zu bekommen, muss ich bereit sein, alles von mir aufzugeben. Und das, was ich bei Jesus bekomme, ist um ein weites wertvoller als das, was ich jetzt schon habe. Das ist das, was dieses Gleichnis uns hier sagt. Das Reich Gottes, die Welt von Gott, die Gegenwart Gottes ist wertvoller als alles andere. Und es bringt uns in eine leidenschaftliche Hingabe hinein, wenn wir das gefunden, wenn wir das erkannt haben, dass wir bereit sind, alles andere aufzugeben. So, diese beiden Hauptfiguren in diesem Gleichnis, in diesem Doppelgleichnis, kommen zu dem Entschluss, das, was ich bekommen habe, ist viel, viel mehr wert als das, was ich aufgegeben habe. Und voller Freude geht der Mann hin, ich finde diese Worte so wichtig, voller Freude geht er hin. Er freut sich so sehr über den Schatz, wir freuen uns so sehr über Jesus, so sehr über das, was wir durch ihn bekommen haben, so sehr über das, was er in unserem Leben getan hat, dass wir gerne hingehen und alles aufgeben. Voller Freude wird es getan, voller Begeisterung, voller Leidenschaft, weil der potenzielle Gewinn den Einsatz rechtfertigt. Und diese Dynamik sehen wir auch so im Römerbrief. Der Römerbrief, 16 Kapitel sind es, und in den ersten 11 Kapiteln, da wird ganz klar ausgebreitet, welchen Schatz wir in Jesus haben. Vollkommene Vergebung unserer Schuld, nicht durch unsere Leistung, sondern aus Gnade allein. Wir dürfen Kind Gottes sein, nicht weil wir es uns verdient haben, sondern weil Gott uns so liebt. Wir bekommen das Erbarmen Gottes, er hält uns fest in seiner Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Schatz um Schatz um Schatz, 11 Kapitel lang. Und dann kommt Kapitel 12 und Kapitel 12 sagt: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und jetzt ist die einzige angemessene Antwort darauf, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Meine Reaktion auf das, was Jesus mir schenken will, auf den größten Schatz der Welt, ist pure Hingabe oder in einem Synonym ausgedrückt ist Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist nicht die Leistung, mit der ich mir Gottes Gnade verdiene. Meine Leidenschaft ist die Reaktion auf Gottes Gnade, die ich geschenkt bekommen habe. Meine Hingabe Jesus gegenüber ist nicht die Währung, mit der ich mir den Schatz kaufen kann. Es ist eine Reaktion, die ich auf den Schatz habe und gleichzeitig kann ich nur den Schatz bekommen, wenn ich bereit bin, alles andere hinter mir zu lassen. Meine Leidenschaft ist die Reaktion auf die Gnade Gottes. Wenn ich erkannt habe, welchen Schatz ich bei Gott habe, dann ist das Gebot, das Jesus uns gibt, eine logische Konsequenz. Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist Leidenschaft, oder? Den Herrn lieben mit aller Kraft, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand, das ist Hingabe, oder? Eine Hingabe, die ich für Jesus leben kann, wenn ich erkannt habe, dass er sie verdient. Und deswegen ist mein zweiter Punkt heute Morgen, mein Alles ist alles, was Jesus verdient. Jesus verdient meine Leidenschaft. Jesus verdient meine Hingabe. Jesus verdient, dass ich ihn verrückt anbete und ihn verrückt feiere. Jesus verdient es, dass ich mein Bestes für seine Sache gebe. Jesus verdient es, dass ich voller Begeisterung über die Bibel bin. Jesus verdient es, dass ich ausraste vor Freude, wenn ich gute Nachrichten aus seinem Wort höre und sie gepredigt werden. Jesus verdient es, dass ich mein Bestes gebe, dass ich mein Alles gebe, weil der Schatz so unglaublich wertvoll ist. Er verdient es. So, wenn wir das jetzt hören, ich muss bereit sein, alles aufzugeben, um den wertvollsten Schatz zu bekommen. Und der wertvollste Schatz löst gleichzeitig in mir so eine Leidenschaft aus, dass ich bereit bin, alles zu geben. Dann können wir sehr, sehr schnell an den Punkt kommen, dass wir sagen, ja, jetzt muss ich wirklich alles hinter mir lassen. Ich muss meinen Job kündigen, ich muss ins Ausland gehen, ich verkaufe mein Haus und alle Grundstücke und gebe das Geld der Gemeinde, damit so viele Menschen von Jesus hören. Denn Jesus verdient ja alles, oder? Er verdient mein Auto, er verdient mein Grundstück, er verdient meinen Geldbeutel, mein Aktiendepot, meine Bitcoins. Jesus verdient alles. Ich höre auf, Minecraft zu zocken und gehe jeden Tag stattdessen 5 Stunden in der Stadt evangelisieren. Er verdient alles, oder? Können leicht an den Punkt kommen, ja, Jesus verdient alles. Und deswegen ist es gut, als Christ in einen Burnout zu gehen und alles hinzugeben und dem Herrn 3 satte Jahre zu dienen. Hauptsache, ich habe alles gegeben. Jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Nuance. Und hier widerspreche ich ein ganz kleines bisschen meinem Prinzip und gehe ein ganz bisschen in eine mehrdeutige Auslegung des Gleichnisses. Aber ich finde einen wichtigen Aspekt hier bedeutsam. Der Perlenhändler, genauso wie der Mann, der den Schatz im Acker findet, sie verkaufen alles, was sie haben, aber sie nehmen keinen Kredit. Sie nehmen keinen Kredit auf, um das Wertvolle zu bekommen, den sie mühsam über Jahre hinweg abstottern müssen. Das, was sie hatten, hat ausgereicht, um das Wertvolle zu bekommen. Mein Alles ist alles, was Jesus von mir braucht und nicht mehr. In der Geschichte in 80 Tagen um die Welt, da liegt eine Wahrheit drin, die ich uns mitgeben möchte. Phileas Fogg hat eine verrückte Wette gemacht und hat gesagt, in 80 Tagen schafft er es, die Welt zu umrunden, auf verschiedene Arten und Weisen, auf dem Pferd, auf dem Kamel. Und ganz am Ende seiner Reise sitzt er auf einem Dampfschiff und ist auf dem Weg über den Atlantik und will nach Großbritannien kommen, wo er rechtzeitig ankommen möchte, um die Wette zu gewinnen. Und er sieht, wie viel Zeit er noch hat, er hat alles berechnet und er merkt, die Zeit wird knapp, wir müssen Volldampf geben. Und er sagt den Mitarbeitern auf dem Schiff, werft mehr Kohle in den Kessel rein, mehr Kohle und die geben Vollgas, die Vorräte werden immer knapper und der Kapitän kommt zu Phileas und sagt, du, wir haben bald keine Kohle mehr, wenn wir so weiterheizen, kommen wir gar nicht an. Dann lieber 3 Tage später als gar nicht, oder? Und Phileas sagt, nee, ist mir egal, werft alle Kohle rein, die ihr habt. Die Vorräte werden immer knapper. Und der Kapitän kommt wieder, ey, wenn wir jetzt weitermachen, dann kommen wir nicht vom Fleck, dann dümpeln wir mitten auf dem Atlantik. Und dieser Mr. Fogg zückt seine Geldbörse, kauft dem Kapitän das Schiff ab und gibt folgenden Befehl an die Mannschaft, baut den hölzernen Mast ab, montiert die hölzerne Reling ab. Nehmt das Parkett aus den Mannschaftsräumen und gebt Vollgas. Und in den nächsten Tagen wird dieses Dampfschiff immer mehr zu einem Gerippe, immer mehr zu einem Skelett. Und das ganze Schiff wird verheizt. Es kommt gerade so als löchriges Etwas im Hafen an. Und er gewinnt seine Wette. Ich glaube, ganz oft leben wir genauso unser Leben, dass wir Dinge verheizen, um unsere Ziele zu erreichen. Wie oft verheizen Menschen ihre Ehen, um in der Karriere einen Schritt nach vorne zu kommen? Wie oft verheizen Menschen ihre Gesundheit, um möglichst schnell das Haus fertig renoviert zu haben? Wie oft verheizen Menschen das, was sie an Kapital bekommen haben, um irgendwie ihre Ziele zu erreichen? Und weißt du, was ich dir sagen darf? Das ist nicht die Berufung Gottes, die er für dich hat. Jesus möchte nicht, dass du im Burnout landest. Jesus möchte nicht, dass du deine Ehe für sein Reich riskierst. Jesus will nicht, dass du deine Familie kaputt machst, um irgendwie was fürs Reich Gottes zu bewegen. Er möchte nicht, dass du einen Kredit aufnimmst für ihn. Sondern er schaut dich an mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Ressourcen, mit deinen Begrenzungen. Und er sagt, das, was du zu geben hast, dein Alles, ist alles, was ich brauche. Und unser Alles sieht ganz unterschiedlich aus. Das Alles von einer Singlefrau in ihren 50ern sieht anders aus, wie das Alles einer alleinerziehenden Mama mit 40 und 2 Kindern zu Hause. Dein Alles als Familienpapa, der auf der Arbeit Verantwortung trägt, der gerade ein Haus renoviert und Kinder zu Hause hat, sieht anders aus wie das Alles eines Teenagers, der nur ab und zu mal in der Schule aufpassen muss, um gute Noten zu schreiben. Dein Alles ist ein ganz anderes Alles wie dein Alles. Und dein Alles ist ein ganz anderes Alles wie dein Alles. Mein Alles ist anders wie dein Alles. Meine Leidenschaft, die ich für Jesus habe, die bedeutet etwas anderes für mich, als es für dich bedeutet. Ja, Jesus verdient alles, oder? Seine Sache ist so wertvoll. Die Mission, Menschen zu retten und zu prägen, ist so bedeutsam, dass es sie wert ist, dass wir in sie investieren und uns leidenschaftlich dafür hingeben. Aber wir messen uns dabei nicht an Perfektion, sondern an Exzellenz. Und ich will hier einen Begriff erklären. Weißt du, Perfektion schaut auf eine Sache und fragt sich, was ist möglich? Und vergleicht dann die eigene Leistung mit dem, was möglich ist. Und am Ende stehst du eigentlich immer als Verlierer da, weil es wäre möglich gewesen, mehr zu geben. Ich hätte in dieser Woche noch locker 20 Stunden mehr in diese Predigt stecken können. Sie wäre besser geworden. Das wäre Perfektion gewesen. Ich hatte aber nicht 20 mehr Stunden. Deswegen habe ich exzellent diese Predigt vorbereitet und habe mein möglichst Bestes in dieser Woche gegeben, um heute Morgen das Wort Gottes so zu predigen, dass es bei dir ankommt und du darauf reagieren kannst. Perfektion fragt, was ist möglich? Und wenn noch mehr möglich ist als das, was du gegeben hast, fühl dich schlecht. Exzellenz fragt, was ist mir möglich? Was kann ich geben? Was sind meine Möglichkeiten? Was sind meine Ressourcen? Und dann kommt Exzellenz an den Punkt, dass sie sagt, ich gebe mein Bestes. Und das ist das, was Jesus sich von uns wünscht. Und das ist das, was Jesus verdient, dass ich mein Bestes gebe. Und dein Bestes sieht anders aus wie mein Bestes. Das Beste einer alleinerziehenden Mama sieht anders aus wie das Beste eines Teenagers. Das Beste eines 80-jährigen Seniors, der nicht mehr gut sehen und hören kann, sieht anders aus wie das Beste einer leidenschaftlichen Mami mit 35. Es sieht anders aus und doch können wir alle unser Bestes geben für die Sache von Jesus, weil er es verdient, oder? Mir ist eine Sache so wichtig. Meine Leidenschaft für Jesus ist nicht der Preis, den ich bezahle, um gerettet zu werden. Meine Leidenschaft für Jesus ist eine Reaktion darauf, dass er alles bezahlt hat, um mich zu retten. So, und deswegen gebe ich gerne alles auf, mein altes Leben, um den wertvollsten Schatz zu bekommen und gebe mein Bestes für seine Sache, weil ich weiß, er verdient es. So, wie kommen wir zur Leidenschaft? Wie kann Leidenschaft in unseren Herzen entstehen? Wie passiert es? John Wesley hat mal Folgendes gesagt: Light yourself on fire with passion and people will come for miles to watch you burn. Entzünde in dir das Feuer der Leidenschaft und Menschen werden von weit her reisen, um dich brennen zu sehen. Um zu sehen, wie begeistert du für Jesus bist. Wie kommt mehr Leidenschaft für Jesus, seine Sache, in mein Herz rein? Drei einfache Dinge. Ich glaube, mehr Leidenschaft kommt in unser Leben hinein, wenn wir das Wort Gottes lesen und wenn wir voller Dankbarkeit auf den Schatz schauen, den wir durch Jesus bekommen haben. Und immer mit der Brille auch das Wort Gottes lesen und uns fragen, welchen Schatz bekomme ich? Welchen Schatz habe ich schon? Was hat mir Jesus schon alles geschenkt? Und wenn ich das begreife, wenn ich das immer mehr kennenlerne, wenn ich immer mehr begreife, was Jesus mir alles geben will, dann löst die Dankbarkeit darüber Leidenschaft für ihn aus. Also wenn du noch nicht angefangen hast, die Bibel persönlich zu lesen, dann starte damit und fang an zu entdecken, welchen Reichtum und welcher Schatz im Acker versteckt ist. Zweitens glaube ich, dass wir im Gebet durch den Heiligen Geist inspiriert werden und begeistert werden. Im Gespräch mit Gott will Jesus mir zeigen, was ihm wichtig ist und was auf seiner Seele brennt. Ich glaube, Jesus war der leidenschaftlichste Mensch, der auf dieser Welt herumgelaufen ist. Und wenn ich im Gebet mich mit ihm connecte, wenn ich im Gebet die Beziehung zu ihm lebe, dann stiftet seine Leidenschaft Leidenschaft in mir. Dann zündet die Leidenschaft des Heiligen Geistes ein Feuer in mir an, das nicht so schnell auszupusten ist. Pustekuchen, Frustration, Pustekuchen, Angst, Pustekuchen, Gefühlskälte, Teilnahmslosigkeit. Und ich glaube, das Dritte, wie wir Leidenschaftsquellen finden können, ist, indem wir uns immer wieder mit leidenschaftlichen Menschen umgeben, oder? Ey, es macht einen Unterschied, mit wem du unterwegs bist. Wenn du leidenschaftlich für Jesus sein willst, dann hab regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Menschen, die leidenschaftlich für ihn sind. Wenn du immer nur mit Menschen zusammen bist, die dich runterziehen und denen alles zu viel ist und die keinen Bock haben, irgendeinen Finger für Jesus zu rühren, deine Leidenschaft wird nicht blühen. Deine Leidenschaft wird nicht mehr. Sondern du hast jemanden, der die Leidenschaft immer wieder aus seinem Tank absaugt. Also hol dir Menschen in dein Umfeld, die Leidenschaft in dir auslösen, die dich erinnern, dass Jesus der wertvollste Schatz ist. Kleingruppe ist zum Beispiel so ein Ort. Ein Team, in dem du mitarbeitest, kann so ein Ort sein. Leute, die du heute nach dem Sonntagsgottesdienst zu dir nach Hause einlädst, spontan zum Mittagessen, könnten solche Menschen sein, die heute Leidenschaft in dir wecken. Und vielleicht bist du auch unterwegs und du merkst, boah, mir fehlt es echt an Leidenschaft für Jesus. Dann häng dich doch ganz bewusst an andere Menschen ran, die leidenschaftlich sind. Unsere Teamleiter hier in der Gemeinde, ey, das sind Leute, die haben wirklich Leidenschaft. Eine Renate, ein Martin, eine Heike, Sanne, Ben, ein Max, Sonja und noch weitere, das sind Leute, die haben richtig Leidenschaft für Jesus. Wenn du Leidenschaft von Jesus übertragen bekommen willst aus ihrem Leben, dann lad die doch mal zum Essen zu dir nach Hause ein. Oder sag, ey, ich habe gehört, ihr kocht gleich, kann ich kommen? Und weil unsere Teamleiter alle super gastfreundlich sind, werden sie dich auch einladen. Amen? Okay. Also wir müssen Leidenschaftsquellen finden. Die Bibel, Gebet und leidenschaftliche Menschen, sodass Leidenschaft in unser Leben auch hineinkommt und wir immer wieder daran erinnert werden. Aber es reicht nicht aus. Ich hatte vor Jahren eine seltsame Situation mit meinem Auto. Auf einmal blinkte da so eine LED auf meinem Armaturenfeld, auf die ich noch nicht kannte. Irgendwas mit Wasser. Sie war rot. Und irgendwann mal habe ich gehört von meinem Schwiegerpapa, dass rote LEDs im Auto immer schlimm sind. Also habe ich meinen Bruder angerufen, der ist auch Kfz-Mechaniker gewesen damals. Fragt, ey, dieses Zeichen, was bedeutet das? Er sagt, ja, Kühlwasser ist aus. Ich war gerade auf der Autobahn, nächste Haltestelle, rausgefahren. Und ein bisschen Wasser aus meiner Trinkflasche reingekippt. Dann war ich irgendwann zu Hause, Kühlwasser im Baumarkt gekauft, aufgekippt. 200 Kilometer später wieder, bing, Kühlwasser aus. Ich hatte nichts dabei, gefahren, irgendwann zu Hause dran gedacht, wieder aufgefüllt. Das habe ich bestimmt ein halbes Jahr immer wieder getan. In meinem Auto war immer ein Kanister mit Kühlmittel, sodass ich es immer nachkippen konnte, wenn es leer war. Das war super nervig. Bis ich irgendwann mal dran gedacht habe, meinen Schwiegerpapa zu fragen, ob er sich das Auto mal anschauen könnte. Und dann war irgendwie die Wasserpumpe oder sowas kaputt, das Ding wurde ausgetauscht und seitdem habe ich kein einziges Mal mehr Kühlmittel nachgefüllt. Ich glaube, genauso wie du nicht ständig Leidenschaft nachkippen solltest, wenn sie flöten geht, wie ich bei meinem Tank vom Kühlmittel, solltest du auch in deinem Leben gucken, was Leidenschaftskiller sind, die dazu führen, dass Leidenschaft aus deinem System tropft. Denn du kannst häufig gar nicht genug Leidenschaft nachkippen, wie flöten geht. Deswegen will ich dich heute Morgen so einladen, doch einfach mal dein Leben zu prüfen. Was klaut dir Leidenschaft für Jesus? Was klaut dir Leidenschaft für seine Sache, für seine Mission, für seine Vision? Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Es könnte sein, dass du frustriert bist über vergeblichen Einsatz. Du hast schon einige Male echt alles gegeben für Jesus. Du hast schon einige Male echt viel bewegen wollen und hast viel investiert, aber irgendwie ist wenig dabei rumgekommen. Du bist frustriert und fragst dich, ja, meine Leidenschaft hat nichts bewegt. Meine Leidenschaft für Jesus hat nichts verändert. Warum soll ich es nochmal tun? Vielleicht ist es bei dir die Angst zu versagen. Du sagst, bevor ich zu viel mache und bevor das, was ich tue, nicht gut ist, mache ich lieber gar nichts und halte mich gleichgültig zurück und bin eher so der Zuschauer. Vielleicht ist es so, dass du einfach sehr einsam auch in deinem Herzen bist und diese Einsamkeit dazu führt, dass jede Leidenschaft, die reingegossen wird, direkt wieder wegfließt und verschwindet. Vielleicht ist es bei dir eine zunehmende Gleichgültigkeit im Alter. Für junge Menschen ist es sehr leicht, begeistert zu werden, oder? Und für alte Menschen kann es auch noch leicht bleiben, begeistert zu werden. Aber es passiert etwas übers Alter. Du hast viel gesehen, du wurdest viel frustriert, du wurdest viel enttäuscht und du wirst langsam gleichgültig gegenüber Leidenschaftsaufrufen. Du wirst gleichgültig gegenüber Begeisterung, weil du sagst, habe ich alles schon gesehen, ist alles schon mal da gewesen. Aber so muss es doch nicht sein, oder? Also wenn ich an meine Rente denke, dann möchte ich nicht weniger begeistert für Jesus sein, sondern mehr begeistert für ihn. Wenn ich an den 80-jährigen Lukas denke, dann wünsche ich mir einen brennenden Nachfolger für Jesus, der voller Freude und mit ganz viel Dankbarkeit über das erzählt, was schon war und der gleichzeitig aber leidenschaftlich sich heute immer noch hingibt. Und das ist echt ein Appell für Menschen in unserer Gemeinde, die schon einiges in ihrem Leben gesehen haben. Du kannst dich heute wieder neu für Leidenschaft entscheiden. Leidenschaft und Dankbarkeit für Jesus. Leidenschaft ist nicht für junge Menschen reserviert. Begeisterung ist nicht für junge Menschen reserviert. Leidenschaft und Begeisterung ist für Menschen reserviert, die erkannt haben, dass sie in Jesus Christus alles haben, was möglich ist. Und die aus Dankbarkeit heraus sich dafür entscheiden, Jesus mit Leidenschaft zu lieben. Also geh doch bitte in die Werkstatt heute und lass deine Wasserpumpe tauschen. Begegne deinen Leidenschaftskillern, ob es Frust ist, ob es Angst zu versagen ist, ob es Einsamkeit in deinem Herzen ist, ob es eine zunehmende Gleichgültigkeit der Sache Jesu gegenüber ist. Dann lass gleich mit dir beten und lass beten für mehr Feuer. Come on. Vielleicht sind es einfach auch kleine Ziele, die deine Leidenschaft bremsen. Du hältst gar nicht mehr für möglich, dass viel passiert. Hältst es gar nicht mehr für möglich, dass Jesus hier Wunder tun kann. Hältst es gar nicht mehr für möglich, dass dein Leben noch etwas bewirkt. Sage ich dir heute, stecke deine Ziele groß. Erwarte viel von unserem Gott, dem alles möglich ist. Überwinde deine Leidenschaftskiller. Und dann vielleicht ganz kurz. Was bedeutet es für uns als Kirche, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen? Drei ganz simple Aspekte. Wir wollen erstens voller Begeisterung Jesus anbeten. Und ich finde, unser Lobpreisteam hat heute Morgen einen richtig guten Job gemacht, es uns leicht zu machen, Jesus voller Begeisterung zu feiern, oder? Ich finde, Martin mit dem Team haben heute einen richtig guten Job gemacht, sodass gar nicht viel Ablenkung außenrum war und wir einfach ausgerichtet unseren Fokus auf Jesus hatten und wir voller Begeisterung ihn angebetet haben. Und weißt du, wenn ich darüber rede, dass wir Jesus voller Begeisterung anbeten, dann warten wir in der Menge nicht auf das, was das Lobpreisteam tut, sondern ich bete einfach an meinem Platz an. Und wenn das Lobpreisteam mir gerade eine Pause lässt, dann warte ich nicht, dass der nächste Chorus irgendwann wieder einsetzt, sondern ich bete Jesus mit meinen eigenen Worten an und stimme vielleicht mein eigenes Lied an. Voller Begeisterung. Ich warte nicht auf das, was andere Menschen tun. Nein, Leidenschaft geht in Bewegung, bevor irgendjemand etwas anderes tut. Wir beten ihn voller Begeisterung an. Zweitens, wir gehorchen ihm ohne Kompromisse. Leidenschaftlich lieben wir sein Wort. Und zwar von A bis Z. Die leichten Stellen wie die schwierigen Stellen. Die harten Bibeltexte wie die Wohlfühlbibeltexte. Wir lieben sein Wort und predigen es leidenschaftlich, weil wir wissen, dass es Leben ist. Und wir verkündigen Jesus mit Exzellenz. Als Gemeinde geben wir unser Bestes. Weißt du, wir könnten in dieser Kinderferienwoche der Stadtinsel, könnten wir auch einfach alles so lassen, wie es ist. Den Kindern sagen, setzt euch mal hier hin. Wir haben jetzt 8 Stunden eine richtig schöne Zeit und dann steht einer mit der Gitarre da und irgendjemand backt ein paar Toasts auf und dann war es das und die Kinder gehen nach Hause. Nein, wir entscheiden uns für Exzellenz. Wir geben unser Bestes, wir dekorieren das ganze Gebäude. Wir tragen Stühle und Tische und Bühnenelemente durchs ganze Haus und bauen alles um. Warum? Weil wir mit Exzellenz, mit unserem bestmöglichen Jesus verkündigen. Und in einem dekorierten Raum, mit super vorbereiteten Predigten, mit ganz viel Spaß, mit Spielen, die die Botschaft wieder aufgreifen, kreieren wir ein Umfeld, in dem Kinder die Botschaft von Jesus hören und darauf reagieren können. Wir geben unser Bestes für Jesus und dabei treibt uns nicht Perfektion, sondern Exzellenz. Ich habe vor ein paar Monaten mal jemand gehört, der eine Sache gemacht hat, die Marie und ich häufig gemacht haben. Und er meinte so, boah, ich kann das gar nicht so exzellent machen, wie Lukas und Marie das immer tun. Ich sagte, ja, musst du ja auch gar nicht. Du musst es so exzellent tun, wie du das tun kannst. Du musst es so tun, wie es deinen Gaben und deinen Fähigkeiten und deinen Ressourcen entspricht. Unser Maßstab ist nicht Perfektion. Ich will keine perfekte Kirche bauen. Wir wollen Jesus nicht mit Perfektion dienen, sondern mit Exzellenz, mit dem Besten, was wir geben können. Und dafür können wir uns heute entscheiden, oder? Zu sagen, Jesus, ich gebe dir das Beste, was ich geben kann heute. Vielleicht ist es nicht viel, vielleicht ist es wenig im Vergleich zu dem Besten an anderen Personen, aber ich vergleiche mich nicht, sondern ich gebe dir leidenschaftlich das, was ich habe. Und damit diene ich dir. Hey, wir werden das gleich so machen. Das Gebetsteam wird hinten im Raum stehen. Und ich will dich so einladen, wenn du merkst, du brauchst mehr Leidenschaft, das Feuer in dir ist noch zu klein für Jesus, dann geh nach hinten und lass mit dir beten, lass dich segnen und lass Menschen über deinem Leben aussprechen, dass mehr Leidenschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes hineinkommt. Wenn du merkst, das sind Leidenschaftskiller und die Leidenschaft, die fließt immer gerade so in Sturzbächen aus deinem Leben raus, wenn sie oben reingekippt wird. Denn geh nach hinten, lass mit dir beten, dass diese Leidenschaftsräuber aus deinem Leben verschwinden und die Leidenschaft für Jesus bleibt und beständig bleibt. Und dann möchte ich dich heute einladen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Hey, das machen wir jeden Sonntag. Wir geben jeden Sonntag Menschen den Raum, Ja zu Jesus zu sagen. Und ich lade dich einmal aufzustehen und dann deine Augen zu schließen. Du bist heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Und ich bin die Person, die dir die wertvollste Perle überhaupt hinhält und die dir die Stelle im Acker zeigt, wo der Schatz vergraben ist. Ich möchte dir heute Jesus zeigen und den unvorstellbar großen Schatz, den er für uns hat. Jesus ist am Kreuz gestorben dafür, dass wir gerettet werden können. Er ist am Kreuz dafür gestorben, dass wir ewiges Leben haben. Er ist am Kreuz dafür gestorben, dass wir gesund und heil innerlich werden können. Er ist dafür gestorben, dass wir Zuhause bei Gott finden und wieder eine geklärte Beziehung zu Gott dem Vater haben, die uns in die Lage versetzt, zu Gott dem Vater zu kommen mit jedem Anliegen, das wir haben. Es ist der unvorstellbar größte und reichste Schatz, den es auf diesem Planeten gibt. Es gibt nichts Wertvolleres. Und ich darf dir heute Morgen diese Perle und diesen Acker im Schatz hinhalten und dich fragen, bist du bereit, alles andere aufzugeben, alles andere zu verkaufen, um diesen Schatz zu bekommen? Bist du bereit, dein Alles aufzugeben, um das alles von Jesus zu bekommen? Die Bibel nennt das Bekehrung. Sie nennt es, dass wir unser altes Leben beiseite legen und ein neues Leben mit Jesus anfangen. Und es startet damit, dass wir Ja zu Jesus sagen und sagen, Jesus, ich glaube an dich, rette mich. Gibt es heute Morgen irgendjemanden hier in diesem Raum, während dem alle Augen geschlossen sind, der sagen möchte, ich möchte heute an Jesus glauben und ihm mein Leben geben? Ja, dann darfst du jetzt gerne deine Hand ausstrecken als ein Zeichen deiner Entscheidung. Und dann werden wir gemeinsam mit dir beten. Yes, ich habe die Hand gesehen, die sich gerade gemeldet hat. Komm, dann lass uns gemeinsam als Gemeinde beten. Ich bete ein Gebet vor und als Gemeinde beten wir einfach mit und unterstützen die Personen, die diese Entscheidung gerade getroffen haben. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Glaube an dich. Vertraue dir. Schenk mir dein Leben. Zeig mir den größten Schatz, dein Kind zu sein. Und vergib mir meine Schuld. Amen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, dann geh doch auch gerne gleich nach hinten zu unserem Gebetsteam und lass mit dir beten und mach diese Entscheidung heute Morgen fest. Wir werden jetzt gleich nochmal ein Lied singen. Das Lied heißt Eckstein. Jesus, du sollst der Eckstein in meinem Leben sein. Jesus, du sollst der wertvollste Schatz sein, an dem sich alles andere ausrichtet. Und bete doch Jesus gerne voller Begeisterung jetzt heute Morgen an, dafür, dass er wirklich alles ist, was du brauchst. Komm nach hinten zum Gebet und lass mit dir beten, wenn du eine Sehnsucht hast, mehr Leidenschaft zu bekommen für ihn. Und wenn Leidenschaft ständig flöten geht, hey, dann bring es heute zu Jesus und lass dich segnen dafür, dass dieser Bereich sich verändert und Leidenschaft bleibt.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.